SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit 9 Romanen erfolgreicher Schriftstellerinnen aus den USA und mit Musik der amerikanischen Singer-Songwriterin Molly Birch.
I'm not a quiet singer, but I'm a quiet talker. Tell me to be louder. No, I won't even bother. No, I won't even bother. That's not my style. I don't need a scream to keep my point across. I don't need a yell to know that I'm the boss. That is my choice, and this is my voice. You can tell that to the boys.
You can tell that to the boys.
You can tell that to the boys.
Ich brauche nicht zu schreien, um mich bemerkbar zu machen. Ich brauche nicht zu rufen, um zu wissen, dass ich der Boss bin. Das ist meine Wahl, das ist meine Stimme, erzähl das den Typen. Oder auf Englisch, that is my choice and this is my voice. You can tell that to the boys. Diese Zeilen singt bzw. haucht die US-amerikanische Sängerin Molly Birch auf ihrem zweiten Album First Flower ins Mikrofon. Und damit hat sie in gewisser Weise die Hymne geschrieben zu den Romanen der erfolgreichen Schriftstellerinnen, deren Werke wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Zum Beispiel den aktuellen Bestseller von Tahereh Jones, der in Deutschland unter dem Titel In guten wie in schlechten Tagen erschienen ist und der nicht nur von der Kritik, sondern auch vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gefeiert wurde. That is my choice and this is my voice. Das gilt auch für die US-Schriftstellerin Nell Sink, die mit ihrem neuen Roman Virginia erneut zeigt, dass sie zu den eigenwilligsten literarischen Stimmen der neuen US-amerikanischen Literatur gehört. Der Eindruck trügt wohl nicht, dass die wichtigsten Neuerscheinungen, die in diesem Frühjahr aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übertragen wurden, von Schriftstellerinnen geschrieben worden sind. Yes, tell it to the boys. Natural blushing, depending on the place. When you get me nervous, you can see it in my face. You can see it in my face. That's just my style. I don't need a scream to get my point across. I don't need a yell to know that I'm the boss. That is my choice, and this is my voice. You can tell that to the boys.
You can tell that to the boys.
You can tell that to the boys.
Die afroamerikanische Schriftstellerin Tahereh Jones wurde 1970 in Atlanta geboren, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia, wo vor dem Bürgerkrieg noch rege mit Sklaven gehandelt wurde und in den 1960er Jahren die schwarze Bürgerrechtsbewegung eines ihrer Hauptquartiere hatte. Schon während des Studiums schrieb Jones ihren ersten Roman. Zwei weitere folgten und machten ihren Namen zu einem Begriff in der Szene der afroamerikanischen Literatur. Mit ihrem jüngsten Roman An American Marriage aber schaffte sie im vergangenen Jahr den Durchbruch. Nicht zuletzt dank der Lobeshymnen von Oprah Winfrey und Barack Obama, die mit ihren Empfehlungen dafür gesorgt hatten, dass der Roman in den USA ein Bestseller wurde. Unter dem Titel »In guten wie in schlechten Tagen« und in der deutschen Übersetzung von Britt Somann-Jung ist das Buch nun auf Deutsch erschienen. Ein Beitrag von Eberhard Falke.
Es sollte einfach ein Wochenendbesuch bei den Schwiegereltern werden. Für die Übernachtung aber zogen es Roy und Celestial vor, in ein Hotel zu gehen. Doch dann geschah das, was Roy mit diesen Worten beschreibt.
Ein Meteor zerstörte unser Leben am Labor Day-Wochenende, als wir nach Ilo fuhren, um meine Eltern zu besuchen.
Unter den Tritten von Polizeistiefeln flog im Morgengrauen die Zimmertür auf. Roy wurde beschuldigt, eine Frau, die ebenfalls im Hotel übernachtete, vergewaltigt zu haben. Im anschließenden Prozess wischte das Gericht alle gegenteiligen Beteuerungen beiseite und verurteilte den unschuldigen Mann zu 12 Jahren Gefängnis. So beginnt Tayari Jones' Roman »In guten wie in schlechten Tagen«, indem sie vom Leben eines afroamerikanischen Ehepaares unserer Tage erzählt. Wer James Baldwins kürzlich wieder aufgelegten Roman Beale Street Blues aus den 70er Jahren gelesen oder dessen Verfilmung gesehen hat, mag sich darüber wundern, dass solche Justizirrtümer, von denen besonders schwarze Amerikaner betroffen sind, an Aktualität nichts verloren haben. Tatsächlich jedoch wurden in den vergangenen Jahrzehnten die Bedingungen überhaupt erst geschaffen, die dazu führten, dass heute etwa 5-mal so viele Schwarze wie Weiße in amerikanischen Gefängnissen einsitzen. Umso mehr fällt ins Auge, dass Tayari Jones diesen permanenten Justizskandal geradezu ostentativ in den Hintergrund rückt. Stattdessen entpolitisiert die Autorin die Geschichte von Roy und Celestial praktisch vollständig und konzentriert sich ganz auf das Ehedrama mit der Kernfrage, kann eine Liebe die Trennung durch Gefängnismauern überleben? Um das Empfinden und die Entwicklung ihrer Figuren unter diesen Bedingungen darzustellen, benutzt die Autorin den Briefwechsel. Da zeigt sich schon in Roys flehenden Worten an seine Frau etwas von dem Konflikt, an dem sich alles entscheiden wird.
Bitte vergib mir und bitte hör nicht auf, mich zu lieben. Du weißt ja gar nicht, wie demoralisierend es ist, ein Mann zu sein, der einer Frau nichts bieten kann. Aber meine Seele kann ich dir zu Füßen legen und die ist verdammt echt.
Celestial hat die besten Vorsätze, aber sie hat auch eine Karriere als aufstrebende Künstlerin. Sie hat seit Jugendjahren ihren Busenfreund André und sie hat bald das Gefühl, dass sich mit einem Mann, der nicht da ist, auch keine Ehe führen lässt. Tayari Jones durchleuchtet dieses Dilemma gründlich, wortreich und durchaus ergreifend. Celestial ist fest entschlossen, Roy weiterhin loyal als Freundin zur Seite zu stehen, ihr Lebensgefährte aber soll künftig André sein. Roy dagegen schwankt zwischen Resignation und Behauptungswillen. Als er nach 5 Jahren in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen wird, spitzt sich die Situation erneut zu. Tayari Jones haucht ihren Figuren überzeugend eine Menge an Lebendigkeit, Charakter und Eigenwillen ein. Andererseits beginnt die Handlung, sich nach der Entlassung von Roy im Kreise des immer gleichen Konfliktes zu drehen. Manche Wendung wirkt, als solle nun eben einfach noch eine weitere Variante auf dem Reißbrett der Beziehungskonflikte durchgespielt werden. Dennoch ist der Roman gut geschrieben und liefert ein facettenreiches Bild des Geschehens. Ein literarisches Wunderwerk ist er allerdings nicht. Glücklicherweise aber hat die Autorin ihre Geschichte vom Verlieben, Heiraten und Entlieben in einen größeren Rahmen gestellt und die erotische Dreiecksgeschichte mit mehrfachem Familienanschluss versehen. So werden auch die Eltern der Protagonisten ausführlich ins Bild gerückt und das sind kernige Persönlichkeiten, die oftmals mehr Profil besitzen als ihre Sprösslinge. Dadurch gewinnt der Roman über das Liebesdrama hinaus tatsächlich vielsagende soziale Dimensionen hinzu. Denn Tayari Jones bietet zahlreiche Einblicke in die Haltungen und das Familienleben einer Schicht, über die sonst wenig zu lesen ist, nämlich den aufstrebenden afroamerikanischen Mittelstand. Die Autorin zeigt, wie sehr diese Schicht noch unter dem Beweisdruck steht, sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihren Werten von den prekäreren Lebensformen vieler Angehöriger ihrer Ethnie abzusetzen. Männer, die Frauen schwängern, um sie dann sitzen zu lassen, Frauen, die von verschiedenen Liebhabern ein Kind nach dem anderen kriegen, das sind für diese ehrenwerten Väter und Mütter Bilder des Schreckens. Dafür, dass ihre Kinder anders werden, haben sie gearbeitet, gebetet und immer wieder ihre Autorität eingesetzt. Und es ist genau solch eine stabile Mittelstandsexistenz, die auch Roy vor seiner Verhaftung angestrebt hat.
Ich hatte alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Eine Stelle, die mehr als die Fixkosten abdeckte. Ein Haus mit 4 Schlafzimmern. Und eine Frau, an der ich mich aufrichten konnte wie an einem Gebet. Als nächstes standen Kinder auf dem Plan.
Tayeri Jones' Roman ist jedenfalls ein interessantes Buch. In seinen Stärken wie in seinen Schwächen erzählt und verrät es viel über die amerikanische Gegenwart und die noch immer nicht ganz einfache Aufgabe für afroamerikanische Autoren, ihre literarischen Positionen zu finden. Da wäre es durchaus von Vorteil gewesen, wenn man dem Buch auf dem Weg in die deutsche Sprache nicht den ursprünglichen Titel »An American Marriage«, eine amerikanische Ehe, weggenommen hätte. Denn darin schwingt ein exemplarischer Geltungsanspruch mit, der dem Roman dann doch etwas von der politischen Brisanz verleiht, mit der Tayeri Jones im Übrigen so diskret umgegangen ist.
Eberhard Falke über den Roman »In guten wie in schlechten Tagen« von Tayeri Jones, der im Arche Verlag erschienen und für uns das SWR2 Buch der Woche ist. Es ist ja so eine Sache mit Superlativen, aber in diesem Fall geht es kaum anders. Die Schriftstellerin Louise Erdrich gehört mit Sicherheit zu den erfolgreichsten US-amerikanischen Autorinnen der Gegenwart. Mit dem National Book Award, dem National Book Critics Circle Award und dem Library of Congress Prize wurde die Autorin unter anderem ausgezeichnet. Als Tochter einer indigenen Amerikanerin und eines Deutschamerikaners thematisiert Erdrich in ihren Büchern immer wieder die gesellschaftlichen Konflikte zwischen dem US-amerikanischen Mainstream und der verdrängten Kultur amerikanischer Ureinwohner. Vor 2 Jahren hat Erdrich ihr mittlerweile 16. Buch vorgelegt. The Future Home of the Living God hieß es im englischsprachigen Original. In deutscher Übertragung ist es gerade unter dem Titel Der Gott am Ende der Straße erschienen. Erstmals versucht sich Erdrich hier am Genre der Dystopie. Sie erzählt von einer apokalyptischen Wende, in deren Windschatten ein diktatorisches Überwachungsregime die Macht an sich reißt. Miriam C. hat das Buch für uns gelesen.
Weibliche Fertilität ist eine Urkraft und von grundlegender Bedeutung für jede menschliche Gesellschaft. Gerade deshalb wird die schwangere Frau jedoch auch zum politischen Kampfplatz. Nahezu jedes repressive Regime der Weltgeschichte regulierte auch die Bedingungen, unter denen Frauen Kinder bekommen durften oder sollten. Science-Fiction-Schriftstellerinnen haben dieses Thema schon seit längerer Zeit für sich entdeckt. Unter Populisten und unverhohlenen Frauenverächtern wie dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump bekommt es gerade eine erschreckende Aktualität. So erklärt zumindest die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood die Renaissance ihrer Dystopie The Handmaid's Tale, erstmals erschienen 1985 und ins Deutsche übertragen mit dem Titel Der Report, der Markt. In Edwards Roman sind weibliche Fruchtbarkeit und Sexualität einem totalitären, pseudochristlichen Männerregime unterworfen. Diese Motivstränge greift nun auch die amerikanische Schriftstellerin Louise Erdrich auf. Ihr neues Buch »Der Gott am Ende der Straße« erzählt, ebenso wie Edward, aus der Perspektive einer Frau vom Aufstieg einer technokratischen Diktatur in den USA. Obwohl die Ich-Erzählerin die Auswirkungen dieses Regimewechsels noch nicht absehen kann, stellt sie ihren Zeitzeugenbericht von Beginn an vor eine geschichtsträchtige Kulisse.
Schon immer hat es Briefe und Tagebücher gegeben, die mitten im Umbruch geschrieben und später wiedergefunden wurden. Und so etwas könnte auch das hier werden. Mir ist schon klar, dass lexikalisches Wissen bald bedeutungslos werden könnte. Trotzdem sollst du diese Aufzeichnungen haben. Sagte ich schon, dass ich im 5. Monat schwanger bin? Mit dir?
Cedar Hawk Songmaker ist 26 Jahre alt. Sie wuchs bei Adoptiveltern in Minneapolis auf, bei linksliberalen Veganern und Technikverweigerern. Nun erwartet Cedar selbst ein Kind und möchte deshalb ihre biologischen Eltern aufsuchen. Sie gehört dem indigenen Volksstamm der Ojibwe an. Ihre gesamte Jugend hindurch rang Cedar mit diesem Teil ihrer Identität. Während die werdende junge Mutter sich endlich in ihre Vergangenheit wagt, tritt die Natur ebenfalls einen Schritt zurück. Jener große Umbruch, den Cedar andeutet, findet auf Evolutionsebene statt und scheinbar bei sämtlichen Lebewesen des Planeten. Wissenschaftler stellen genetische Anomalien bei Pflanzen wie Tieren fest. Urplötzlich, wie es scheint, bevölkern dinosaurierartige Riesenvögel und Katzen so groß wie Säbelzahntiger die Vorgärten. Sämtliche Medien werden daraufhin mit alarmistischen und halbseidenen Neuigkeiten geflutet.
Hastig ich an Fruchtfliegen durchgeführte Studien, Stellungnahmen von Genforschern, die erklären, auf molekularer Ebene fänden Zeitsprünge vor- und rückwärts statt. Und Mehrzeller wechselten seit Monaten verschiedene Anpassungsstufen. Ob niemandem aufgefallen sei, dass bei Hunden, Katzen, Pferden, Schweinen und so weiter die Reinzucht nicht mehr funktioniere?
Bereits nach wenigen Tagen bricht eine Massenhysterie los. In irrationaler Panik horten Menschen Lebensmittel und plündern Geschäfte. Internet und Infrastruktur brechen zusammen. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen und Menschenrechte außer Kraft gesetzt. Dieses regellose Durcheinander nutzt eine christlich-fundamentalistische Sekte, um die amtierende US-Regierung zu stürzen und ein totalitäres Überwachungsregime zu errichten. Die Church of the New Constitution hat es im allgemeinen Evolutionschaos dabei vor allem auf schwangere Frauen abgesehen.
Hast du den Mut, für unser geliebtes Land zu kämpfen? Wir brauchen dich als echte Patriotin, als Freiwillige. Wenn du eine Frau und schwanger bist, melde dich in einem unserer Empfangszentren zur künftigen Wohnstadt. Liebe GF, unsere Köche erwarten dich.
Der Euphemismus GF steht in Regimesprache für Gebärfreiwillige und bezeichnet gebärfähige Frauen, die ihren Körper in den Dienst des Staates stellen. Freiwillig geschieht das allerdings nur in den seltensten Fällen. Schwangere werden grundlos auf der Straße verhaftet und von Nachbarn denunziert, wenn sie sich in ihrer Wohnung verstecken. Bald sind Kopfgelder auf schwangere Frauen ausgesetzt. Die Church of the New Constitution will um jeden Preis sicherstellen, dass nur bestimmte Kinder überleben, die sogenannten Originale, die von keiner Genmutation betroffen sind. Der Hauptteil des Romans handelt von Cedars Flucht vor diesem Gewaltregime. Louise Erdrich konstruiert hier eine rasante und spannungsreiche, stellenweise bereits filmisch erzählte Story. Es wird deutlich, dass die vielfach ausgezeichnete Autorin ihr Handwerk beherrscht. Gesine Schröder hat das amerikanische Original äußerst stilsicher ins Deutsche übertragen. In ihrem mittlerweile 16. Roman hadert Erdrich allerdings mit den Science-Fiction-Elementen, die ihrem bisherigen Schreiben fernlagen. Vor allem mit der Wahl der Perspektive stellt sich Erdrich selbst ein Bein, denn ebenso wie die Ich-Erzählerin vom Regime der Church of the New Constitution belogen wird, bleibt auch der Leser über viele Strukturen dieser dystopischen Gesellschaft im Unklaren. Wie konnten die Fundamentalisten so schnell die Macht an sich reißen? Auf welche Überzeugungen greift die neo-verfassungsrechtliche Regierungssekte zurück? Und wie kontrolliert sie Medien und Internet? Es sind häufig gerade diese politischen und technischen Dimensionen und Details, die das Genre so reizvoll machen. Hier verschenkt die Autorin einiges gegenwartsdiagnostisches Potenzial und füllt Erklärungslücken stattdessen mit einem Themenkomplex, der ihr näher liegt. Ich-Erzählerin Sida, eine überzeugte Katholikin, erklärt sich ihre Welt mit theologischen Spekulationen.
Vielleicht erleben wir gerade eine umgekehrte Inkarnation. Einen Prozess, bei dem der Geist des Göttlichen aus der physischen Natur des Menschen verschwindet. Vielleicht wird der göttliche Funke, den wir als Bewusstsein erleben, in die uferlose Schöpferkraft des wimmelnden, wandlungsfähigen Lebens zurückgezogen.
Sidas religiöser Deutungswahn reicht so weit, dass sie sich schließlich mit der heiligen Hildegard von Bingen identifiziert, zumal Sida ebenfalls von Visionen und Geistern heimgesucht wird. Diese spirituellen Elemente vernebeln dabei leider gerade jene Stellen der düsteren Zukunftswelt, die Erdrich nur unvollständig ausgearbeitet hat. Und so bleibt Der Gott am Ende der Straße der Roman einer versierten und routinierten Autorin. Um sein ganzes Schreckensausmaß zu entfalten, sind die Unklarheiten und Erzähllücken im Text allerdings zu groß.
Miriam C. über Louis Erdrichs Roman Der Gott am Ende der Straße, der aus dem amerikanischen Englisch von Gesine Schröder ins Deutsche übertragen und der im Aufbau Verlag erschienen ist.
Here we go again. Oh, I have been here before. It ain't easy no more. It ain't easy no more. It. This is a dangerous space. I hope I learn from my mistakes. I hope I forgive myself one day.
Die Biografie der im US-Bundesstaat Virginia aufgewachsenen Schriftstellerin Nell Zink ist so abenteuerlich wie die Literatur, die sie schreibt. Es gibt auf ihrem Lebensweg die erstaunlichsten Abzweigungen, was den Beruf und die Berufung, aber auch was die Orte angeht, in denen Zink gelebt und gearbeitet hat. Nämlich Philadelphia, Tel Aviv, Tübingen und jetzt in der brandenburgischen Kleinstadt Bad Belzig. Als Autorin bekannt geworden ist sie hierzulande mit ihrem Debütroman Der Mauerläufer und allein, wie das Manuskript entstand, und zwar als eine Art Wetteinsatz mit dem Schriftstellerkollegen Jonathan Franzen, und wie das recht anarchistische Buch dann die Herzen der Leserinnen und Leser erobert hat, ist schon wieder Stoff für einen neuen Roman. Auch wenn die Autorin in Deutschland lebt und ganz gut Deutsch spricht, schreibt sie ihre Bücher auf Englisch. Sie erscheinen dann zunächst in den USA und in Großbritannien, um mit etwas Verzögerung ins Deutsche übertragen zu werden. Mislaid, so der englische Originaltitel ihres zweiten Romans, was wörtlich übersetzt so viel wie verlegt im Sinne von verschlammt bzw. in einer zweiten sexuelleren Bedeutung flachgelegt heißt. Mislaid wurde von Michael Kellner ins Deutsche übersetzt, ist hierzulande soeben unter dem Titel Virginia im Rowohlt Verlag erschienen und ich freue mich, über das Buch nun mit Iris Radisch zu sprechen. Guten Tag, Frau Radisch.
Ja, guten Tag.
Frau Radisch, Virginia spielt in der alten Heimat der Autorin. Wir befinden uns am Anfang des Romans am Ufer eines malerischen Sees und in einer Mädchenschule namens Stillwater College. Dort unterrichtet der schwule Dichter Lee, der praktischerweise auch in einer Villa auf der anderen Seeseite wohnt. Was ist Lee für ein Typ und was für ein Leben führt er?
Es sind ja merkwürdige Mixfiguren sowieso. Man hat ja sofort ein 60er-Jahre-Gefühl eigentlich. Es sind sehr traditionelle Verhältnisse. Lee ist der schwule Poet, er ist der coole Professor an diesem Mädchencollege, wo es sehr viele lesbische Studentinnen hinzieht. Aber das ist alles noch nicht wirklich offen gelebt. Das hat eine verdrückte Stimmung ist da noch. Aber andererseits sind die schon richtige Beatniks, also Also die lesen die avancierteste amerikanische Poesie. Die sind eigentlich schon fast poststrukturalistisch drauf. Also da gibt es so eine merkwürdige Mischstimmung einerseits zwischen Verklemmtheit. Sexualität darf noch nicht wirklich frei gelebt werden. Man darf seine sexuelle Orientierung noch nicht wirklich offensiv outen. Das ist alles noch so ein bisschen, da gibt es noch so eine leichte, ja, spießige Stimmung, aber trotzdem sind die eigentlich schon sehr, sehr avanciert. Das ist im Grunde, ist da die Stimmung wie in einem College-Roman oder vielleicht sogar schon die Parodie eines College-Romans. Also da mixen sich die Stile und auch die Bewusstseinsstufen sogar.
Und dieser Dozent und Dichter Lee trifft dann auf die andere Hauptfigur des Romans, nämlich Peggy, die sich eigentlich für Mädchen interessiert. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, aber mal abgesehen davon, dass sie lesbisch ist, woher kommt sie? Was ist das für ein Charakter?
Der Lee kommt ja aus einem sehr reichen, hat einen sehr reichen Hintergrund. Da ist Landbesitz, also so schwerer Südstaaten-Landbesitz im Hintergrund. Der hat sich nur aus der Familie rausgezogen.
Weil er ist das schwarze Schaf, könnte man sagen.
So ist es, weil er eben der schwule Poet ist. Sie kommt eher aus richtig so Vorgartenverhältnissen. Die Mutter züchtet immer an denselben Stellen dieselben praktischen Schnittblumen, hat immer dieselben praktischen Dauerwellen und so. Also es ist ein sehr konservatives Amerika und da passt eben diese Tochter, die schon in ihrer Jugend sagt, ich bin ein Mann oder ich fühle mich wie ein Mann, möchte ein Mann sein und die sehr klar auch selber erkennt, dass sie sich für Frauen interessiert, die passt natürlich in dieses Setting auch überhaupt nicht rein.
Und warum lässt sie sich nun auf den verwegenen schwulen Dichterlehrer ein? Warum lässt sie sich, um mal in der Diktion des englischen Originaltitels zu bleiben, von ihm flachlegen?
Ja, ich glaube, mit diesen Fragen, warum machen Figuren etwas, kommt man in diesem Buch überhaupt nicht weiter.
Genau.
Das Buch ist nämlich nicht psychologisch. Das ist nicht getrieben von irgendeiner nachvollziehbaren Psychologie der Figuren, sondern das sind absolute Kunstfiguren, muss man sagen. Das sind Erfindungen dieser Autoren, völlig überdrehte Erfindungen. Dass die beiden zueinander finden, das hat so auf der Handlungsebene, kann man, da gibt's Bausteine, die das erklären. Die Peggy oder Mac, wie sie dann heißt, die ist ja sehr androgyn. Die sieht eigentlich wie ein schöner junger Mann aus. Und sie ist auch angezogen von diesem eben nicht so männlichen poetischen Professor. Da gibt es auch sehr viel Literatur, die die beiden zueinander bringt. Sämtliche Figuren bei Nersing sind eigentlich literaturgetrieben. Das sind Leute, die reden wie Bücher. Ja. Und die finden sich auch über ihre literarischen Vorlieben und die unterhalten sich auch oft so, als käme das eigentlich aus einem Drama oder aus einem, also die haben auch eine sehr künstliche Sprache und auch ihre Sexualität, so wie sie in dem Buch völlig überdreht und auch konstruiert und fast parodistisch, karnevalesk würde ich beinahe sagen.
Oder wie ein Unfall ab und
oder
zu.
Auch manchmal wie ein Unfall, das ist eben alles, das schuldet sich alles der sehr konstruierten und sehr munteren Poetik der Autorin, aber nicht einer Psychologie von wahren amerikanischen College-Studenten.
Trotzdem passiert einiges auf der Handlungsebene. Peggy und Lee haben viel Sex, das haben wir gerade eben schon gesagt. Peggy wird sogar schwanger, Birdie kommt auf die Welt, die beiden heiraten. Natürlich, Lee entpuppt sich nicht als besonders treuer Ehemann, er betrügt sie mit Männern und Frauen gleichermaßen. Sex haben Peggy und Lee trotzdem ab und zu und dann kommt auch schon das zweite Kind, nämlich Mickey, auf die Welt. Dann aber kommt es zum großen Knall und die Mutter ist entsetzt. Sie fährt das Auto des Mannes in den See. Welche dramaturgische Funktion hat denn diese, sagen wir mal, sehr augenfällige Szene?
Also sie bricht eben ab, sie bricht alles hinter sich ab. Sie fährt das Auto ja nicht nur in den See, sondern schnappt sich das nächste und fordert die Kinder, die Lust haben, einzusteigen und mit ihr diese akademische Idylle oder diese menschliche Versuchsstation, die diese komische Ehe war, zu verlassen. Es steigt nur die junge Tochter ein, der Sohn bleibt beim Vater und sie bricht auf in ein ganz neues Leben. Und das ist schon sehr interessant. Was dann passiert, ist nämlich der Versuch, sich von null auf neu zu erfinden. Deswegen eben vielleicht auch das Auto in den See fahren. Das ist ja wie ein symbolischer Tod der alten Person. Und geboren wird jemand völlig Neues. Sie wechselt nämlich vollkommen die Klasse. Sie lässt ihre Tochter sogar, da wird es völlig absurd, die Rasse wechseln. Sie holt sich nämlich die Geburtsurkunde eines verstorbenen schwarzen Mädchens und unter der Identität dieser verstorbenen Schwarzen lebt ihre Tochter dann als Schwarze weiter. Also das ist vollkommen, wie soll ich sagen, das ist eine hundertprozentige Literaturkonstruktion. Das ist also, denke ich, vollkommen unmöglich in irgendeiner wahren Welt. Ja?
Ich habe das, als ich das gelesen habe, natürlich auf der ersten Ebene denkt man sich, oh, das ist ja vollkommen unmöglich. Tatsächlich schafft es Nell Sink, aber durch ihre auch, sagen wir mal, sehr künstliche Sprache einen da so reinzuziehen, dass man ihr glaubt. Oder ist Ihnen das nicht so
gedacht? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das schon als einen großen literarischen Versuch gelesen,
wirklich
alles zu wechseln, ja, alles zu wechseln. Das Milieu zu wechseln, die Rasse zu wechseln, ja, sogar das Alter zu wechseln. Die Tochter wird ist ja jünger, die läuft dann eigentlich immer schon als ein älteres Mädchen und ist so kommt es, dass sie also schon als, ich glaube, am Ende als 15-Jährige dann aufs College geht und so weiter und so fort. Also wie kann man sich sozusagen von der Taufe her vollkommen neu konstruieren? Dieses Spiel spielt sie da mal durch. Ist es möglich, dass ein Mensch sich eigentlich selbst erfindet, dass er sich selbst konstruiert, dass er sich sozusagen identitätspolitisch selbst herstellt? Das ist so, das ist dieser Versuch, den sie da machen. Das ist also, das liest sich schon sehr aufregend, weil das eben...
Das muss man wirklich sagen. Weil interessanterweise, um das noch einzuflechten, es gibt jetzt nicht nur die Ebene von Peggy und ihrer Tochter, die ein ganz neues Leben beginnen, sondern es gibt weiterhin auch noch den Mann, es gibt Lee und Birdie und die werden miterzählt. Das heißt, wir haben im Grunde genommen zwei Teilfamilien, die parallel erzählt werden und das, was ich da auffällig fand, ist, dass gerade in dem Moment, wo die getrennt sind, kümmern die sich auf eine ganz besondere Art und Weise um ihre Kinder. Und man fragt sich natürlich einerseits auf der Inhaltsebene, das haben Sie gerade eben schon gesagt, ist das überhaupt möglich? Aber auch sprachlich, funktioniert das formal als literarische Konstruktion? Was meinen Sie?
Naja, ich war da etwas hin und her gerissen. Mir war schon sehr früh klar, dass das eigentlich ein Konzeptroman ist. Dass das die Parodie eines Campusromans ist, wo man nach Wahrscheinlichkeit eigentlich lieber nicht mehr fragen sollte. Auch die Dialoge, sowohl im Vaterkosmos wie im Mutterkosmos, sind ja völlig abgedreht. Das ist in beiden Fällen so ein Post-Hippie-Kosmos, wo eine akademische Bonmot-Dichte herrscht, die also, glaube ich, kaum ein Oberseminar schaffen würde. Da gibt es poststrukturalistischen Jargon, da wird von der Jouissance gefaselt, von Wilhelm Reich und so weiter und so weiter.
Aber sie klingt trotzdem amüsiert um das.
Ja, weil sie natürlich damit spielt, weil sie das sowohl selber davon, das merkt man, sie ist selber davon entzündet von dieser ganzen Welt. Sie ist ja auch, die Autorin ist ja eine hochgebildete Dame, die nicht nur in Amerika, sondern auch in Tübingen studiert hat, die, glaube ich, mit allen poststrukturalistischen Wassern gewaschen ist. Also einerseits ist sie davon elektrisiert, andererseits parodiert sie das natürlich, spielt damit. Und das macht schon Spaß, das ist sehr erfrischend, weil sie sich ja über alles hinwegsetzt und über alles lustig macht, ja.
Trotzdem gibt es einen sehr ernsten Bodensatz, das darf man nicht vergessen. Also die Themen Rasse und so weiter, ja, die werden durchgespielt. Für mich ist Virginia so eine Art Dramedy, eine Mischung aus Drama und dann vor allem natürlich Komödie, wobei ja die Pointendichte zum Schluss nochmal deutlich zunimmt und das Romanende, das werden wir natürlich hier nicht erzählen, erinnert dann schon fast an ein Operettenfinale.
Absolut, ja, absolut.
Allerdings, dass der Stoff nicht in einen, sagen wir mal, Totalklamauk umschlägt, liegt auch daran, meiner Meinung nach, dass die Autorin wirklich ein gutes Gespür für Timing hat. In der einzelnen Szene, aber dann interessanterweise auch im großen Ganzen. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, es hat ein sehr, sehr hohes Tempo, würde ich sagen. Ja. Also es ist ein Feuerwerk, es ist ein rhetorisches Feuerwerk, es ist ein ganz hochgetriebenes, artifizielles Spiel. Sie fährt aber eigentlich die ganze Zeit im fünften Gang. Sie schaltet nie runter. Das muss man, ja, das ist einfach so.
Und am Ende sind wir im 10. und man fragt sich, wohin.
So ist es, genau, ob es noch höher geht. Ja. Und man muss auch sagen, sie bleibt sehr außen. Und das gehört natürlich zum Comedy-Charakter, der da mit drin ist. Sie geht nie in ihre Figuren rein. Nie kriegt man eine Innenansicht. Man ist wie auf so einer, wie auf Dope, auf so einer Dauerparty, wo unglaublich schnell, unglaublich originell gesprochen wird. Und man weiß eigentlich nie genau, was die Leute innerlich treibt. Dieses Innere ist hier völlig ausgespart. Das ist alles ins Außen genommen, also eben in dieses Konstrukt genommen, in diese Bonmot-Dichte genommen. Und das ist ist eigentlich schon auch toll, weil man eben dabei jeden Boden unter den Füßen verliert. Man weiß, man kann von dem, was die Leute reden, zum Beispiel nie auf sie selber schließen. Mhm. Das sagt die Tochter auch mal. Das ist so, ich kenne meine Mutter eigentlich gar nicht, weil wenn ich von dem, was sie redet, auf sie schließen muss, dann muss ich sagen, ich kenne sie nicht, weil sie redet wirklich alles Mögliche vor sich hin. Also diese Art, die Figuren zu dekonstruieren und ihnen im Grunde keine Seele, keinen Boden zu geben, auf den man sich verlassen kann, das ist ein, ja, es ist ein wunderbares und sehr anregendes Spiel, weil man am Ende sich natürlich schon fragt, mit wem hatte man es hier zu tun? Was ist hier überhaupt passiert? Und ist das Leben nicht vielleicht so? Ja? Mhm. Also ist es nicht eigentlich vielleicht so schnell und so hemmungslos konstruiert? Und wir, die wir immer glauben, es gäbe Psychologie, es gäbe Innerlichkeit, es gäbe auch mal Ruhe, wir machen uns vielleicht nur was vor. Also wir steigen hier in eine hochbeschleunigte Wirklichkeit ein, die sehr anders ist als die, die wir kennen.
Iris Radisch war das über den Roman Virginia von Nelsink, der aus dem Englischen von Michael Kellner übersetzt wurde und im Rowohlt Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Why did I question myself? Why did I alter the tone? Love it or leave it alone. Love it or leave it alone. Constantly dreading the fear. Constantly dreading what's real. Hoping that you'd be my shield. Hoping that you'd be my shield. How did I not say it? This is a dangerous place. How did I miss it? This is a dangerous space. I hope I learned from my mistakes. I forgive myself one day.
J. Courtney Sullivan, geboren 1982 in Boston, als Spross einer irischstämmigen Familie, war hierzulande ziemlich erfolgreich mit ihren Büchern Sommer in Maine, Die Verlobungen und All die Jahre. Ihr Debütroman, der 2009 erschien, erzählt die Geschichte vierer College-Freundinnen im Alter der Autorin. Ein mit Sicherheit autobiografisch gefärbtes Buch, das von der einflussreichen Feministin Gloria Steinem gelobt und von der in dieser Ausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin schon mal erwähnten Oprah Winfrey nachdrücklich empfohlen wurde. War dieser frühe Ruhm berechtigt? Dazu können sich nun auch die deutschen Leserinnen und Leser eine Meinung bilden, denn der Deutike Verlag hat den Erstling nun unter dem Titel Aller Anfang veröffentlicht. Ein Beitrag von Julia Schröder.
Vier Freundinnen machen die ersten Schritte ins Erwachsenenleben. Sie stehen Höhen und Tiefen durch, mal gemeinsam, mal getrennt oder gar entzweit, aber am Ende sind alle ein gutes Stück weiter und können sich wieder in die Arme schließen. Nach dieser Art Schema F könnte man die Handlung des 430-Seiten-Romans Aller Anfang von Julia Courtney Sullivan zusammenfassen. Das wäre natürlich ein bisschen gemein, denn tatsächlich passiert in dem knappen Jahrzehnt, das der Roman umfasst, jede Menge Aufregendes in den Leben der vier. Es wird viel geredet, gelacht, gevögelt, sich umarmt und vor allem viel geheult. Und geredet. Und trotzdem schlägt man am Ende das Buch zu mit dem Gedanken, aha, das sind also offenbar die Antworten und Lebenserfahrungen dieser Millennials, aber was war nochmal die Frage? Im Original erschien der Roman bereits im Jahr 2010. Er war J. Courtney Sullivans Debüt und die Frage der seinerzeit 28-Jährigen war, was es für Frauen ihrer Generation bedeutet, Feministin zu sein. Um genau zu sein, was Feministin zu sein für weiße US-amerikanische Frauen bedeutet, die die Möglichkeit haben, ein College zu besuchen. Im Smith College, einem der letzten Mädchencolleges an der Ostküste, werden um die Jahrtausendwende herum die vier 18-Jährigen im obersten Stockwerk des King House zusammengewürfelt. Celia, wie die Autorin als Spross einer irischstämmigen Familie in einem Vorort von Boston aufgewachsen, die aus einer besseren Gegend von Boston stammende, wohlerzogene Sally, die blonde, strahlende Bree aus Savannah, Georgia und schließlich April aus Chicago, die von Anfang an durch radikale Ansichten und unrasierte Beine auffällt. Es dauert keine 24 Stunden, da sind sie die besten Freundinnen. Seit an seit absolvieren sie die Eingewöhnungsrituale an der Traditionshochschule, wo die alten Zeremonien von Nachmittagstee und Nachmittagssekt abgelöst wurden, zugunsten neuer Sitten, Gebräuche und Konventionen. Manches allerdings ist so geblieben, wie es immer war. Die Erstsemesterfeier etwa, bei der alle Häuser einander in Lautstärke und Originalität der Verkleidungen überbieten.
Von der Decke hingen die Banner aller Häuser. Und man hörte und sah nichts als Mädchen, ihr Kreischen und ihr nacktes Fleisch. Manche trugen nur Brustwarzenaufkleber und einen Stringtanga. Andere hatten goldene BHs und Höschen an und auf dem Rücken angeklebte Engelsflügel. Das Fußballteam trug Smith-Tangas, Sport-BHs und halbierte Fußbälle auf den Köpfen. Die Wände wackelten und schickten ein Echo zurück. Die Energie im Saal war mit nichts zu vergleichen, was Celia je erlebt hatte. Einen Augenblick lang ließ sie sich ganz davon einnehmen. 2400 junge Dinger voll Energie, voll Stolz, vereint durch diesen Ort.
So, so, junge Dinger. Der Übersetzung von Henriette Heise, die O Jesus wiedergibt mit grundgütiger Gott, eignet eine gewisse Betulichkeit, was nicht recht zum angeranzt progressiven Setting des Romans passt. Die Erstsemester in Smith, die sich auf keinen Fall als Freshmen, sondern genderneutral als Ersties bezeichnen, finden sich wieder in einer Welt der Duschregeln für lesbische Studentinnen, alkoholschwangerer Partys mit schmächtigen Amherst-Studenten und heftiger Diskussionen über die Frage, ob Transmänner, die als Frauen ans College gekommen sind, dort verbleiben dürfen. Soweit so Campus Novel des 21. Jahrhunderts. Sullivan kombiniert dies allerdings mit Versatzstücken anderer Genres. Die mehrfach erwähnte Rezeption der ehedem beliebten TV-Serie Golden Girls etwa scheint bei der Autorin Spuren hinterlassen zu haben. Die vier ach so unterschiedlichen Hauptfiguren sind derart nach entsprechenden Klischees gestaltet, dass es schon wieder komisch ist. Und ebenso strebehaft werden die neuen Herausforderungen für Frauen im Postpatriarchat abgearbeitet. Celias nur halb abgelegter Katholizismus wird ebenso aufdringlich erklärt wie ihre irischen Farben, die helle sommersprossige Haut und die blauen Augen zu den schwarzen Haaren. Später, als sie in New York lebt und als Lektorin miese Manuskripte bearbeiten muss, fungiert sie als Musterbeispiel eines trinkfesten Karrieresingles im Dilemma zwischen Unverbindlichkeitsbedürfnis und Kuscheldrang. Bree aus Georgia ist und bleibt eine Südstaatenschönheit, wie sie im Buche steht, auch als sie ihrem Highschool-Verlobten daheim den Diamantring zurückgibt und zum Schauder ihrer Familie eine Beziehung mit einer anderen Frau anfängt. Die höhere Tochter Sally, in der Trauer um ihre wegen eines ärztlichen Kunstfehlers verstorbene Mutter gefangen, lebt eine Art Vaterkomplex mit einem verheirateten College-Professor aus, bevor sie einen braven Mann kennenlernt, den sie in der Mitte des Buchs heiratet. Und die rebellische April mit ihrer Frühschädigung durch eine kaltherzige Hippie-Mutter lässt sich nach dem College-Abschluss von einer berühmten Kämpferin für Frauenrechte ausbeuten bis zur Lebensgefährdung. Die vier Protagonistinnen dürfen im Wechsel die Erzählperspektiven bestimmen, was zwar die eine oder andere interessante kognitive Differenz beisteuert, sich aber praktisch nicht in der Psychologie der Figuren bemerkbar macht. Die Ausdrucksweisen der ach so unterschiedlichen Frauen sind einander zum Verwechseln ähnlich, außer dass April häufig einen verbreiteten Kraftausdruck verwendet und Sally ihre Sätze gern mit »Süße« oder »Schätzchen« beendet, was die Leserin schlagartig in eine synchronisierte Folge von »Sex and the City« versetzt. Es ist nicht so, als erschöpfe sich der Roman in seichten Beziehungsfragen und anderem Kram, der mit Recht in die Schublade Chicklit gesteckt wird. Vielmehr stemmt er eine ganze Reihe gewichtiger Themen, von der innerfeministischen Bedeutungskonkurrenz über Rape-Culture auf dem Campus bis zur sexuellen Ausbeutung minderjähriger Mädchen, die von gewissenlosen Zuhältern in die Prostitution gezwungen werden. Oder vielmehr, er verhebt sich daran, weil die junge J. Courtney Sullivan in ihrem Debüt einfach noch nicht Herrin ihrer erzählerischen Mittel war. So muss eine der Straßenprostituierten, deren Schicksal April und ihre Mentorin ein riskantes Projekt gewidmet haben, buchstäblich über die Klinge springen, für eine Handlungswendung, damit April tränenreiches Wiedersehen mit ihren Freundinnen feiern kann. Dass nach einer Reihe erfolgreicher Romane irgendwann auch das Debüt der erfolgreichen Autorin übersetzt wird, muss nicht zwangsläufig eine gute Idee sein. Nach J. Courtney Sullivans späteren und weniger autobiografisch inspirierten Romanen »Sommer in Maine«, »Verlobungen« und »All die Jahre« liest sich ihr literarischer Erstling »Aller Anfang« einfach enttäuschend.
Julia Schröder über den Roman Aller Anfang, der von Henriette Heise aus dem Englischen für den Deute Verlag übersetzt wurde.
I loved you in the morning. I loved you in the evening. The thought of you kept me going. Even when you were leaving, you left me high and dry. Didn't even say goodbye. The worst part of it all was how hard I used to fall. Who do you think you are? Treating me this way.
Die in Auckland, Kalifornien geborene Schriftstellerin Catherine Dean steht zwar noch am Anfang ihrer Karriere, erhielt aber schon einige Förderpreise. Mit ihrem Debütroman »Die Angehörigen« scheint sie auch gleich andere Autorinnen und Autoren zu begeistern. Sie ist, wie man das zuweilen nennt, ein »Writer's Writer«, eine Schriftstellerin, die von Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel von Jeffrey Eugenides und Adam Hazlett, eindringlich gelobt wird. Und Talkmasterin Oprah Winfrey, sie scheint mit positiven Bewertungen tatsächlich eine Art Erfolgsgarantie in den USA darzustellen, pries Dions Debüt als »The Summer Reading« 2018. Was immer das zu bedeuten hat, denn als Strandlektüre ist dieser Roman, wie unsere Kritikerin Brigitte Neumann meint, nur mäßig geeignet.
Jean Ashe, 70, seit kurzem Witwer, denkt zurück an sein Leben. Er hatte einen Schuhladen in Colton, New Hampshire, war stolz darauf, seine Kundschaft fachgerecht zu beraten und stellt fest, heute wollen die Leute nicht mehr im Laden kaufen und auch wenn sie gute von schlechten Schuhen nicht unterscheiden können, sie finden Bedienung aufdringlich. Aber da nagt noch Schlimmeres an ihm. Derry, seine widerspenstige Tochter, ist nach künstlicher Besamung alleinerziehende Mutter eines Mädchens. Auch das versteht Jean nicht, diese Ausblendung des Vaters, als hätte der keine Bedeutung. Der Protagonist und alleinige Erzähler des Debüts von Catherine Dean, Die Angehörigen, seinerseits blickt auf eine Ehe zurück, die 49 Jahre lang sexuell erfüllend war. Man hielt zusammen, ja, das auch. Aber je länger Jean seine einsame Retrospektive betreibt, desto düsterer werden die Gedanken. Zweifel an der Treue seiner Frau steigen auf. Er beginnt, jede Erinnerung auf Verdachtsmomente hin zu untersuchen und rückt im Zuge dessen auch von seinem einst positiven Selbstbild ab.
Er war jemand, der sein Leben lang etwas ersehnt hatte, das er nicht verstand. Er verstand die Liebe nicht. Er hatte zeitlebens versucht, sich anständig und korrekt zu verhalten, dies in dem Glauben, man würde ihn dafür lieben. Er hatte die fixe Idee gehabt, braves Verhalten würde durch stete Liebe belohnt werden. Darauf hatte er spekuliert, ohne sich als Schauspieler zu empfinden.
War das etwa der Grund dafür, dass seine Frau Maida eine Affäre mit Ed anfing? Und die Schwierigkeiten mit seiner Tochter Derry, rührten die nicht daher, dass sie gar nicht seine Tochter war, sondern die von Ed? Und so sehr Jean sich auch zur Ordnung ruft, es hat ja gar keinen Zweck mehr, jetzt wo seine Frau tot ist, Ed und er alt und krank sind, alles noch einmal aufzuwühlen und abzurechnen. Die Zweifel bleiben. Und letztlich klärt Catherine Dean uns nicht auf, was zwischen den beiden Paaren, Ed und Gail sowie Jean und Maida, wirklich vorgegangen war. Man hatte sich zusammengetan, weil Kinder kamen und man sich gegenseitig aushelfen konnte. Urlaube waren lustiger in großer Besetzung und es gab offenbar einen Mangel an natürlicher Verwandtschaft. So kam es zu den frei gewählten Angehörigen der Wahlverwandtschaft, die ja schon bei Goethe nicht für glückliche Ausgänge sorgt. Im amerikanischen Original heißt der Roman übrigens »The Dependents« und das ist etwas ganz anderes. Steckt im deutschen Wort Angehörige zwar auch hörig, aber doch im Sinne von angehören, so heißt der englische Titel übersetzt schlicht »Die Abhängigen«. Und vielleicht ist es ja auch so, Ohne die anderen ist der Einzelne nichts.
Wenn ihm solche Gedanken durch den Kopf gingen, erwachte eine tiefe Sehnsucht nach Maida in ihm. Maida holte ihn aus einer Welt der Gefahren zurück in die Geborgenheit, etwas, das er allein nicht schaffte. Und dass sie dies nicht mehr für ihn tun konnte, dass sie dies nie wieder für ihn täte, hatte zur Folge, dass er Angst vor sich selbst bekam, eine Angst, die dem Gefühl entsprang, etwas verloren zu haben, das gefestigter und stärker war als er.
Manchmal hat Jean das Gefühl, sich durch die quälenden Erinnerungen an seine verstorbene Frau immer wieder neu und schmerzlich in sie zu verlieben. Manchmal das Gegenteil, dann behauptet er kategorisch, Verstorbene hätten keine Bedeutung mehr für die Lebenden. Catherine Dean zeichnet einen in sich widersprüchlichen Mann, zum Beispiel, wenn er über die Affäre mit seiner Putzfrau nachdenkt.
Und wo steckte Adele? Er hatte sie nie als Ersatz für Maida betrachtet. Sie war ein eigenständiger Mensch mit eigenen Vorzügen. Aber jetzt, da sie von der Bildfläche verschwunden war, quälte ihn das Gefühl, sowohl seine Frau als auch deren Ersatz verloren zu haben.
Einem amerikanischen Radiosender hatte Catherine Dean verraten, dass sie Eltern deshalb zum Thema ihres Debüts wählte, weil sie das Gefühl hatte, ihre eigenen nicht wirklich gekannt zu haben. Wer waren sie, bevor Kinder sie überhaupt zu Eltern machten? Hatten sie Geheimnisse? Wie erlebten sie Verluste, das eigene Altwerden? Stilbildend dabei sei der Blick Leo Tolstois gewesen, wie er ihn auf Anna Karenina gerichtet habe. Ein Roman aus dem Kanon der Weltliteratur, der tatsächlich eine Rolle in Die Angehörigen spielt. Ed liest ihn und schwadroniert über Liebe, Treue, Ehrlichkeit in der Ehe. Jean hingegen sucht bei Tolstoi Trost und findet ihn im Gewöhnlichen der existenziellen Krise Anna Kareninas.
All das wurde auf die denkbar schlichteste Weise erzählt. Und das Vergnügen an der Lektüre bestand darin, dass er wusste, was die Protagonisten im Innersten ihrer Seele bewegte.
Nun liegt es nahe zu vergleichen. Auch Catherine Dean erzählt ungekünstelt und in schlichter Sprache über das, was Jean im Innersten bewegt. Problem ist, Jeans Gefühle schlagen schnell um. Liebt er Maida noch immer oder war er noch nie fähig zu lieben? Dem Leser fehlt gelegentlich die Orientierung. Ihm bleibt nur, dem haltlosen Helden zu folgen, weil es keine andere Erzählinstanz gibt. Auch Anna Karenina schwankt in ihren Gefühlen für andere und für sich selbst. Aber Tolstoi ist als auktorialer Deuter und Lieferant von Hintergrundinformationen immer anwesend. Das macht es dem Leser einerseits leichter zu verstehen, aber andererseits auch, sich zu distanzieren. Catherine Dean hat mit Die Angehörigen einen Roman über schwindende Gewissheiten am Ende des Lebens geschrieben. Ein Leben lang erzählt der Mensch sich eine Geschichte darüber, wer er ist. Die Auflösung dieser Selbsterzählung, wie sie Jean widerfährt, ist bitter, auch für den Leser schwer zu ertragen, gerade weil Catherine Dean im Ton maximaler Aufrichtigkeit schreibt. Es ist dieser Ton, der dafür sorgt, dass ihr Erstling lange nachwirkt.
Brigitte Neumann über den Roman »Die Angehörigen«, der von Henning Ahrens übersetzt und im Dumont Verlag erschienen ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem neue Romane von erfolgreichen Schriftstellerinnen aus den USA vorgestellt wurden. Interessant ist bei den von mir ausgewählten Büchern von Jones, Erdrich, Zink, Sullivan und Dean, dass die Autorinnen durchaus klassische Themen der US-Literatur bedienen. Die Texte handeln, wir haben es gehört, vom College-Leben, von sexuellen, kulturellen und ethnischen Identitäten und von der alles entscheidenden Frage, wie es bei all dem Wandel der Liebe ergeht. Insofern ist im Neuen immer auch das Altbekannte enthalten, so wie hier im Programm. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR-Mediathek oder der SWR2-App. Die Musik kam heute von Molly Birch und ihrem Album First Flower. Für die Technik dieser Sendung war Andreas Bernhard zuständig. Mein Name ist Carsten Otte. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Was attracted to your badness. Wish I could take it back. don't know what I liked being treated like that. Maybe it was my confidence, maybe it was my childhood.